Willkommen zu Konzertgeflüster, dem Podcast des Kölner Kammerorchesters. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anja Rentzikowski. Ein paar Tage vor Weihnachten stimmt uns das Kölner Kammerorchester unter der Leitung des britischen Dirigenten Duncan Ward auf die festliche Zeit ein. Mit dabei am 21. Dezember 2025 in der Kölner Philharmonie ist die Sopranistin Monika Buschkowska und der Trompeter Simon Höfele. Ja, und Simon Höfele ist jetzt hier bei mir. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute bei Konzertgeflüster dabei sind. Ja, bald ist Weihnachten, ist der Titel des Programms. Lieber Herr Höfele, vielleicht nicht die richtige Frage, vielleicht aber auch doch. Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung?
Ja, gezwungenermaßen ist man natürlich in Weihnachtsstimmung, weil man, ich werde immer überrascht von den Weihnachtsmärkten oder auch, ach Mist, ich muss ja noch Geschenke besorgen. Also den ganzen Stress, den man automatisch mit Weihnachten hat, den habe ich. Ich bin leider selber so ein lethargischer Typ, der mit Weihnachten nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Deswegen, ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend.
Neben der fünften, der Reformationssinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy und Richard Wagners Siegfried-Idyll, steht Johann Sebastian Bachs Kantate »Jauchzet Gott in allen Landen« auf dem Programm. Es ist insofern ein einzigartiges Stück, da es die seltene Kombination Sopran und Trompete mit Streicher und Continuo aufweist. Weiß man, wie Bach auf diese ungewöhnliche Kombination gekommen ist?
Also ich weiß, wie er nicht drauf gekommen ist, und zwar, dass er sich eine Aufnahme angehört hat und dachte, das mache ich auch mal. Allerdings ist das auch alles, was ich schon dazu sagen kann, weil ich habe keine Ahnung, wie Bach darauf gekommen ist. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee, die der Gute da hatte, weil es ein fantastisches Werk ist.
Ich vermute mal, wie das ja häufig ist, gerade bei so ungewöhnlichen Kombinationen, dass da einfach Musiker, Sängerinnen, Sänger dabei waren, in dem Fall wahrscheinlich Knabensänger, die er gesehen, gehört hat und gedacht hat, oh, das wäre jetzt eine schöne Kombination. Die Eröffnungsarie und auch das abschließende Halleluja ist ein wahrer Duettparcours für die Trompete und für Sopran. Ein absolutes Bravourstück für beide. Ich vermute es auch ungewöhnlich für Sie, denn sonst gibt es ja immer dann den Kontrast mit dem Orchester oder einem anderen Instrumentalsolisten oder eben Klavierbegleitung. Wie ist das mit der Balance, auch dann Trompete und die Sopranstimme da so auch die Balance zu halten, dass man sich so gegenseitig nicht die Butter vom Brot nimmt?
Das ist tatsächlich, muss man da ganz schön aufpassen. Es ist ja wie eine Art, wenn man es mal ganz konzertant formulieren möchte, wie eine Art Doppelkonzert. Man steht vorne zwei Solisten und wenn wir zusammen spielen oder wenn ich alleine spiele am Anfang der Kantate, dann fange ich mit dem Thema an und dann kann ich da richtig schön solistisch, wie man das als Trompeter kennt, mit forschen Schrittes voranschreiten und Forte anfangen. Da brauche ich natürlich keine große Rücksicht nehmen, dass ich irgendwen überdecke, weil da geht es natürlich um mich. Aber dann ein paar Zeilen später kommt quasi zu diesem Thema dazu die Sängerin, die ja in dem Falle, weil sie auch noch den Text hat und sonst auch, es ist ja sie ist ja die erste Solistin. Ich bin ja der zweite Solist. Das muss man ganz klar so sagen. Und was ganz oft natürlich passiert mit der modernen Piccolo-Trompete, dass die Trompete natürlich viel zu laut ist. Da muss man wirklich, wirklich sich eintragen in die Noten. Ah, Achtung! Hier ist mit Sopran und auch wie die Koloraturen sind, wie schnell man spielt, wo sie atmet, das hat man am besten vorher schon mal in einem kleinen zweisamen Gespräch unter vier Augen geklärt, wie, was, wann, wo da passiert, damit es dann vor dem Orchester nicht zu Überraschungen kommt. Im Prinzip so, wie man als Solist mit dem Dirigenten vorher nochmal das Stück durchgeht, die Tempi bespricht, etwaige Besonderheiten anspricht und das muss man einfach dann schon gut geölt bereithalten, damit man einfach mit dem Orchester quasi nur noch diese zwei großen Teile zusammenbringt.
Wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, dass man eigentlich nicht so genau weiß, was der Anlass für diese Komposition war. Sie wurde aber komponiert zum 15. Sonntag nach Trinitatis, vermutlich im Jahr 1730. Bach hat aber auch notiert oder vielmehr ergänzt, in ogni tempo, also zu jeder Zeit. Und damit eigentlich offen gelassen, dass man diese Kantate auch zu jedem anderen Anlass spielen könnte. Ja, das liegt irgendwie so ein bisschen nahe zu spekulieren. Hat Bach vielleicht auch ganz praktisch gedacht und hat gedacht, naja, so, da habe ich so einen Trumpf in der Tasche, den kann man dann immer mal auspacken, wenn es besonders festlich werden soll?
Ich bin mir sicher, das wissen alle irgendwie Menschen, auch ein Johann Sebastian Bach hat, glaube ich, mit Geld seine Miete bezahlt. Und wenn man dann schon sowas komponiert hat, dann wäre man ja jetzt auf gut Deutsch gesagt schön blöd zu sagen, nee, also das geht jetzt auch wieder nur an diesem einen Tag im Jahr und sonst darf man das nicht machen. Ich bin ja auch ehrlich gesagt, ich höre mir auch das Weihnachtsoratorium im Sommer an, habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ja, vielleicht ist das wieder zurückzuführen auf meine pragmatische Umgang mit Weihnachten. Aber warum denn nicht, wenn ich gerade darauf Lust habe, ist das doch wunderbar. Und jauchzet Gott in allen Landen, das ist ja kein spezielles Oster- oder Weihnachtskantate. Die kann man durchaus immer wieder spielen und die ist auch einfach wunderschön.
Wunderschön. Ja, Sie haben die Kantate selber noch nicht, muss man sagen, eingespielt. Aber eine Idee oder ein Vorschlag, von welcher Aufnahme wir einen kleinen Ausschnitt hören könnten?
Ja, also natürlich bin ich da voreingenommen, weil mein liebster und tollster Lehrer eine ganz schöne Aufnahme da rausgebracht hat. Reinhold Friedrich mit Ruth Ziesack zusammen.
Dann hören wir da mal kurz rein. Lieber Herr Höfele, am Dirigentenpult am 21. Dezember wird Duncan Ward stehen. Sie beiden kennen sich schon länger und haben unter anderem auch eine gemeinsame Aufnahme mit dem BBC Scottish Symphony Orchestra und BBC National Orchestra of Wales eingespielt. Standards heißt die, wo sie uns mit auf eine Reise nehmen, ja durch die Jahrhunderte. Es gibt Musik von Joseph Haydn, Johann Nepomuk Hummel, aber auch von Aaron Copland. Ja, sie beide gehören so einer Generation an. Ich glaube, sie trennt nur ein paar Jahre. Geht man mit gleichaltrigen Musikern, Dirigenten, arbeitet man da anders oder spielt das Alter keine Rolle?
Also erstmal ganz pauschal würde ich sagen, Alter spielt keine Rolle, weil man natürlich eine gemeinsame Sprache finden oder am besten vielleicht eine Freundschaft. Da macht es es natürlich leichter, wenn man mit ungefähr Gleichaltrigen zusammen ist. Man kann sich das ja, wenn man es auf die Extreme treiben möchte, jemand, der 5 ist, ist im seltensten Fall mit jemand, der 80 ist, befreundet. Das ist einfach der Faktor Zeit. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nicht Freunde oder Dirigenten, die deutlich älter sind, als ich, mit denen ich phänomenal gut zurechtkomme. Und das ist insofern wirklich keine Altersfrage. Mit Duncan verstehe ich mich aber einfach, wie gesagt, sehr, sehr gut. Und uns trennt nicht viele Jahre voneinander. Da ist es natürlich irgendwie immer schön, wenn man auch in jeglicher Fasson miteinander zu tun hat, ob es jetzt auf den sozialen Medien ist oder man irgendwie in der gleichen Stadt ist und sich dann schnell mal auf einen Kaffee trifft und man irgendwie auch in derselben Lebenssituation steckt. Das verbindet natürlich und dann hat man immer wahrscheinlich einen direkteren Draht zueinander, wenn man sich denn versteht. Und mit Duncan verstehe ich mich sehr, sehr gut.
Lieber Simon Höfele, ein Hobby oder vielleicht ist es mehr als ein Hobby, ist das Fotografieren. Es gibt auch eine Website, habe ich gesehen, simonhoefele.photography, also englisch geschrieben. Da kann man auch ein paar Bilder sehen. Was fasziniert Sie so sehr an der Fotografie?
Also witzigerweise habe ich tatsächlich gerade oben in meinem Schlafzimmer 2 Filme hängen, die ich gerade entwickelt habe, die trocknen, von meinem gestrigen Konzert beim Heidelberger Frühling. Und Ich habe gestern Abend mit Frank Dupré, mit meinem Kammermusikpartner, darüber gesprochen, wie kontemplär diese Fotografie zur Musik ist, weil man als Musiker ja quasi einen Moment macht, der ganz flüchtig ist. Wir sind auf der Bühne und wir machen Musik und diese Musik ist ja quasi gar nicht messbar, so kurz ist dieser Moment da. Der passiert wirklich nur zwischen uns in einem Vakuum und das ist ja auch das Magische an Musik, dass er für einen Moment alles verändert und es sich trotzdem lang anfühlt, aber eigentlich kann man gar nicht den Finger draufsetzen, wo er stattfindet. Und die Fotografie macht genau das andersrum, das Negativ davon, wenn man es jetzt so sagen möchte. Sie nimmt einen Moment und macht ihn für die Ewigkeit vorhanden. Und das ist einfach so schön, weil man da wirklich innehalten kann und Erinnerungen festhalten kann, wie man selbst es wahrgenommen hat. Und jedes Mal, wenn ich durch mein Archiv gehe oder alte Negative anschaue, dann finde ich das besonders schön. Bei negativen oder analogen Fotografie finde ich es einfach besonders toll, weil man da auch noch in dem ganzen Prozess wahnsinnig involviert ist und man wirklich merkt, das habe jetzt ich gemacht. Ich habe gestern diese Fotos von Frank beim in Anspielprobe gemacht in der alten Aula in Heidelberg, so ein tolles Setting, und habe jetzt schon die Filme entwickelt und gleich werde ich sie einscannen und dann habe ich sie auch als digital oder ich kann sie vielleicht irgendwann, wenn ich meine Dunkelkammer mal wieder aufgebaut habe, auch wirklich Abzüge davon machen. Das ist einfach großartig. Einerseits ein sehr schönes Hobby und ein toller Zeitvertreib, weil man sich da so herrlich reinnörden kann. Da gibt es wirklich so viele kleine Details. Welchen Entwickler nutze ich? Was für ein Stoppbad? Was für ein Kipprhythmus? Wie und jenes? Und ach Gott, oh Gott. Aber andererseits ist es einfach auch wirklich mehr als das. Ich mache dann auch immer wieder Shootings für MusikerInnen, die dann neue Künstlerporträts brauchen. Und deswswegen, das ist was ich jetzt auch zurzeit, glaube ich, wieder mehr machen möchte. Mehr fotografieren, sei es jetzt mal für Orchester auf Touren oder für KünstlerInnen, die einfach neue Porträts brauchen. Da fühle ich mich am wohlsten. Und das ist auch was mich einfach von der Musik schön innehalten lässt und so den schönen Yin-Yang-Gegensatz betonen lässt und das macht sehr viel Spaß.
Verraten Sie uns, wen von den Kollegen Sie schon oder Kolleginnen Sie schon fotografiert haben?
Also ich habe zum Beispiel die Künstlerporträts von Elisabeth Braus gemacht, meine Kammermusikpartnerin. Das ist natürlich dann immer besonders schön, wenn ich auch Freunde fotografieren darf, weil die sich dann natürlich auch einfach wohl vor der Linse fühlen und man nicht so dieses Gefühl hat, oh Gott, ich muss jetzt da, heute habe ich großes Fotoshooting, jetzt muss ich performen. Und es ist immer toll. Ich weiß, dass Elisabeth zum Beispiel ihr Recital in der Kölner Philharmonie letztens irgendwann gespielt hat und dann hängen ja überall die Plakate rum und dann ist das mein Foto. Das ist natürlich immer besonders toll zu sehen, wenn man die so groß vor der Kölner Philharmonie hängt und dann unten steht dran, Copyright Simon Höfle, yes. Das freut einen natürlich wahnsinnig. Ich habe noch Fotos gemacht von dem Thomas Pfaffinger, Komponist, Freund, von Karen Bulak, jetzt für eine Flötistin vor ein paar Tagen. Ich mache das jetzt nicht so wahnsinnig regelmäßig, deswegen ist mein Portfolio bei weitem nicht so groß wie das eines Felix Bröhl oder Marco Borggräve. Das sind natürlich die großen Idole. Aber ich bin da mit voller Leidenschaft dabei und tue mein Bestes. Und irgendwie scheint es manchen zu gefallen, manchen noch nicht. Ich bin sicher nicht der beste Fotograf, aber am Ende vom Tag mache ich es halt einfach auch irgendwie für mich.
Ja, ich finde es spannend, weil das, was Sie erzählen, das bringt einem auch nochmal so zurück. Ich meine, wir haben alle Tausende von Fotos auf dem Handy und das verliert so eine Wertigkeit. Und wenn man doch selber das so als Handwerk sieht und wie Sie gerade sagen, mit der Entwicklerflüssigkeit und rumexperimentiert, das bringt einen doch nochmal so in Erinnerung, wie wertvoll doch früher auch Fotos waren und wie man sich auch einfach auch gefreut hat, wenn man die zum Entwickeln weggebracht hat, wenn man es nicht selber machen konnte und dann diesen Überraschungseffekt, das gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr, ne?
Also. Ja, auch diese Erwartung und sich fragen, oh, wie war das? Ach, das wird sicher schön aussehen. Oder andererseits, also ich bin kein Fan von dem Motto, früher war alles besser. Aber wenn ich mir daheim die alten Fotoalben anschaue, das ist einfach das ist was anderes, als wenn ich meine iPhoto-Mediathek durchgehe. Das ist einfach was komplett anderes. Ich finde es schön, meine Eltern haben die Tradition, dass sie die Urlaubsfotos immer als Fotobuch dann machen lassen. Klar, das sind keine negative mehr, aber man hat trotzdem ein physisches Exemplar in der Hand. Und dieses ein Buch aufschlagen, sich Zeit nehmen, sich hinsetzen, ist ja auch wieder was sehr Paralleles zu, ich lege jetzt diese Platte auf und ich höre sie mir an. Und ich mache das nicht im Hintergrund oder ich mache das nicht, keine Ahnung, mal so schnell nebenher mit 6, 7 anderen Sachen, die man parallel macht, sondern ich fokussiere mich jetzt darauf und ich schaue mir die Bilder an und dann kommen Erinnerungen hoch und ich freue mich. Und das ist so schön und natürlich besonders schön, wenn man alte Kameras hat, die bald 70, 80 Jahre alt sind und sich so toll anfühlen noch. Und wenn man mit denen dann das macht, dann ist dann einfach, also vom Foto machen zum Film entwickeln, zum Einscannen, hat man eigentlich das Gefühl, man ist wirklich, ich kann es gar nicht beschreiben, was man sich da alles fühlt, aber man fühlt sehr, sehr viel und es ist sehr, sehr toll. Und die Finger riechen ein bisschen komisch, wenn man den Entwickler nicht ganz wegkriegt.
Die kann man dann kompensieren mit der anderen Leidenschaft, nämlich mit dem Kaffee. Also Kaffee ist ja sehr wohlriechend. Ich habe gerade übrigens gedacht, so auch, was Sie vorhin gesagt haben, mit der Flüchtigkeit der Musik und der Fotografie, der Beständigkeit. Es geht ja auch um verschiedene Sinnesorgane. Das Ohr, das Auge, der Kaffee mit dem Geschmackssinn. Erzählen Sie ein bisschen, Sie sind Barista, also Sie sind ausgebildet in der Kaffeezubereitung. Ich muss gestehen, ich habe zu Hause so eine italienische Espressomaschine, die man so aufschraubt, den Kaffee unten Wasser reinmacht, Kaffee drauf, zusammendreht und auf den Herd stellt. Bin ich damit gut beraten oder kann ich das besser machen?
Ja, also eine Bialetti-Maschine ist wunderbar. Ich habe das zu Hause auch und ich bin kein Fan von einer Bialetti, weil ich die Art des Kaffees nicht sonderlich mag. Aber ich kenne genauso gut Leute, die das sehr, sehr, sehr gerne mögen. Und nur weil ich das jetzt nicht mag, heißt das nicht, dass der Kaffee besser oder schlechter ist. Also der beste Kaffee ist der, den Ihnen am besten schmeckt. Und mir schmeckt vielleicht ein anderer am besten. Also
aber ein ganz besonderer Tipp, also es gibt, meine Oma hat immer eine Prise Salz reingemacht. Ich kenne viele, ja, die packen den Kaffee immer in den Kühlschrank.
Ja. Kaffee in den Kühlschrank, Kaffee aufbewahren ist dann zumindest schlecht, wenn man, das Problem ist, wenn man Kaffee in den Kühlschrank macht, dann oxidiert der und dann wird der, noch bitterer und noch bitterer und umso länger man ihn, umso bitterer wird er. Das mag man vielleicht bei ganz speziellen Dingen, also wenn man einen Cold Brew zum Beispiel macht, den man über Nacht im kalten Wasser im Kühlschrank extrahieren lässt, dann hat man da gewisse Vorteile, die bei einem heiß gebrühten Kaffee andere Geschmacksnoten hervorbringen, aber auch andere Nachteile. Und da, es gibt nicht die eine perfekte Art des Kaffeezubereitens. Also ich mache mir zu Hause meistens entweder Espresso pur oder Handbrew Pour-Over-Cafés, also mit so einer klassischen Papierfilter, ganz grob gemahlen. Und das sind dann eigentlich Cafés, die so aussehen und auch fast schon so schmecken wie Schwarztee. Ganz leicht, ganz, ganz zart. Und das, was ich mag, sind sehr helle Röstungen. Das mögen viele Leute nicht. Es ist eine sehr moderne Art des Kaffeetrinkens, ganz anders als dieses klassisch italienische, weil dort die Röstungen sehr, sehr hell sind und man hat sehr, sehr viele Fruchtnoten. Und wo Fruchtnoten sind, ist auch eine gewisse Säure, die man dann zwangsläufig im Espresso und auch im Filterkaffee immer dabei hat. Ich finde das sehr toll, weil dadurch kann man wirklich schmecken, wo der Kaffee herkommt. Ist das ein Washed Coffee aus Ruanda? Ist es ein Natural aus Peru? Ist es ein Honey Process aus Brasilien? Ist das ein anaerober fermentierter Kaffee aus Kolumbien? Und da kann man sowohl die Fermentierungsart als auch den Ursprung einfach herausschmecken, was bei ganz dunkel geröstetem Kaffee nicht mehr unbedingt der Fall ist, weil man, umso länger man den Kaffee röstet, umso mehr der Aromen gehen natürlich verloren. Aber dann geht der Geschmack immer mehr in Richtung Schokolade und Körper betont und man hat eine tolle Textur. Das kann auch sehr lecker sein. Das ist einfach dann die Frage, ja, wollen Sie lieber sowas oder wollen Sie lieber was Helles? Und ich habe in einem Specialty-Café für 4 Jahre lang als Barista gearbeitet, was Specialty-Café heißt eben, wir rösten nur hell und wir legen da einen ganz besonderen Fokus drauf und machen wirklich nur das. Es gab dann immer ein paar enttäuschte Kunden, die da sehr laut kundgetan haben, wie schlecht der Kaffee doch schmeckt, weil der ja sauer sei. Ja, der soll sauer sein. Das ist natürlich dann immer schwierig zu erklären, weil das natürlich ganz anders ist, auch als den Kaffee, den ich von zu Hause ganz ursprünglich kenne. Ne? Ich drücke auf den Knopf auf der Vollautomaten, dann kommt da unten ein Kaffee raus. Passt. Und natürlich ist das keine helle Röstung. Ja, das ist ja klar. Aber ich habe das dann auch gelernt und dann habe ich es wirklich auch zu lieben gelernt. Das ist einfach eine andere Art, Kaffee zu trinken. Und ich mag aber auch dunklen Kaffee und dunkelgerösteten, so ein schöner, ganz klassisch italienischer Espresso. Nicht immer, aber manchmal mit so ein bisschen Robusta noch drin. Da hat man natürlich sehr viel Crema und eben Textur. Das gibt es bei diesem modernen Kaffee fast gar nicht. Das ist sehr, sehr leicht und fruchtig. Und ja, da kann man sich, wie bei allem, ganz, ganz schlimm rein nörden. Und am Ende ist es aber trotzdem einfach nur eine Tasse Kaffee.
Ich sehe schon, wir müssten eigentlich mal einen eigenen Podcast nur über das Thema zum Kaffee machen und da vielleicht passend die Musik zu aussuchen. Aber die Leidenschaft geht so weit für den Kaffee. Sie hatten vorhin gerade schon den Komponisten Kaan Bullak erwähnt. Ich glaube, die Aufnahme, die Sie gemeinsam gemacht haben, da war der Kaffee auch nicht so ganz unwichtig. Erzählen Sie ganz kurz.
Genau, unser Album No Clouds in Harras, das merkt man schon am Titel, No Clouds in Harras. Harras ist die Geburtsstätte des Kaffees und No Clouds deswegen, weil Harras so hoch liegt und Arabica-Pflanzen ein ganz spezielles Klima brauchen. Die müssen sehr tropische klimatische Bedingungen haben. Es darf aber auch nicht zu warm sein. Und ja, Kaan ist auch ein sehr, sehr großer Kaffee-Nerd. Das ist, der macht das schon ein bisschen länger als ich. Er hat zwar nicht als Barista gearbeitet, aber er hat das quasi einfach immer von der anderen Seite der Theke sehr, sehr gut mitgemacht und kennt sich wahnsinnig gut aus. Und jedes Mal, wenn ich bei Kaan in Berlin bin, weiß ich, dass Kaan mindestens 3-4 verschiedene, sehr, sehr spezielle, edle Kaffees da hat und wir probieren uns da wild durch. Und Sie merken vielleicht, ich bin jetzt schon aufgeregt und voll drin und ich habe jetzt noch keinen Kaffee getrunken. Ich werde gleich einen Kaffee trinken. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wie Kaan und ich, wir beide, so rumnörden plus noch 4 Kaffees trinken. Das ist immer, das ist gefährlich. Das ist sehr, sehr gefährlich und manchmal kommt da einfach dann ein Album raus. Also das ist dann, ja, wir haben dann gespielt und improvisiert und Kaffee getrunken und uns davon inspirieren lassen. Das Cover sind Aufnahmen, die wir übereinander gelegt haben für meinen Kaffeetassen. Das ist so eine ganz schöne Keramikkünstlerin, die diese Tassen gemacht hat. Und dann mit diesem No Clouds in Harras und der musikalischen Richtung von Kaan hat das so wunderbar gepasst, dass wir dachten, hey, das eine Thema, was immer bei uns eine Rolle spielt, ist immer Kaffee. Wir müssen eigentlich dazu Musik machen, die thematisch dann auch aufbereiten. Und im Booklet, wenn man sich die CD kauft, ist es dann auch schön aufgedröselt, welcher Titel, warum so. Warum heißt jetzt The Timeless Cup of Kabira oder Kindy's Race? Ja, was, also, das sagt mir jetzt auch nichts so. Aber wenn ich dann lese, da kommt das her. Und oder Late at Sumed. Was heißt das denn jetzt? Aha. Also es ist eine ganz tolle Geschichte, finde ich, die man da drumrum spinnen kann. Und mit Kaan kann man sich da einfach wirklich in ganz andere Sphären begeben. Und das ist wirklich cool, weil es auch für mich eine ganz neue Art war zu spielen, weil wir haben 80% dieses Albums ist improvisiert.
Ja, eine ganz, ganz wunderbare Aufnahme. Vielleicht auch ein Tipp für ein Weihnachtsgeschenk. Das Konzert, was wir hören werden, heißt Bald ist Weihnachten. Das klingt schön. Es wird aber den einen oder anderen auch ein bisschen unter Stress setzen. Oh je, bald ist Weihnachten und da stehen die Geschenke an. Ich finde ja, CDs sowieso, Musik sowieso ist, auch wenn es nicht unbedingt so fantasievoll ist, immer ein tolles Geschenk. Bücher auch. Haben Sie vielleicht noch einen Tipp für uns? Vielleicht einen Buchtipp noch?
Ich habe einen Hybridvorschlag, ein Buch, in dem es über Musik geht, und zwar dem Namen Musik von Roger Willemsen. Das ist, glaube ich, kein richtiges Buch in dem Sinn, es ist jetzt kein Roman, also es ist natürlich ein Buch, es ist ein riesen dicker Schinken und Roger Willemsen ist der beste Mensch, den die Welt gefühlt jemals gesehen hat, und in dem Buch spricht er über Musik und stellt vor allem Komponisten gegenüber oder Musiker gegenüber, also Thelonious Monk und Scarlatti. Oder Miles Davis und Mozart. Und ich glaube, das sind Niederschriften von seinen Radiosendungen. Und man liest das so und es ist immer so ganz schnell, es sind so ein paar Seiten und dann kommt das nächste Kapitel und es sind hunderte Kapitel in diesem großen Buch. Und man sieht dann auch immer, jetzt hören wir bla 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 von Miles Davis. Und da muss man eigentlich die Aufnahme sich raussuchen und anhören. Und dann danach schreibt er wieder was und dann geht's in Richtung, ja, Zemlinski. Und dann, ja, dann kommt die dritte Sinfonie von Zemlinski. Und es ist einfach, es ist großartig, weil ich diese blumige, sehr umschweifende Art von ihm über Musik zu schreiben. Und ich finde, es gibt niemand, der Musik so gut in Worte fassen kann wie er oder in Worte fassen konnte. Und ja, das ist einfach Roger Willemsen. Alle Bücher sind toll von ihm, aber das ist für jeden Musikliebhaber schon was sehr Besonderes. Ich glaube, das einzige Problem ist, man kriegt es nicht mehr neu. Ich habe es in einem Antiquariat gekauft und habe sofort zugeschlagen, aber vielleicht irre ich mich auch und es gibt es doch neu. Mein Exemplar war gebraucht und
ja, genau. Auch schön, ein gebrauchtes Buch weiter zu verschenken. Ja, vielen lieben Dank auch noch für diesen schönen Buchtipp und danke für das Gespräch.
Danke.
Ja, Ihnen allen, die zugehört haben, eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Danke fürs Zuhören und bis bald, sagt Anja Rensikowski.